Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Ideen, die die Welt verändern, veränderten. Ich glaube, wir haben so langsam, aber sicher schon Halbzeit. Ja, ich glaube, wir sind so ziemlich an der Mitte und haben ja in der letzten Woche uns mit Abstraktion beschäftigt. Heute noch moderner wird uns das Internet der Dinge vorgestellt, und zwar durch Professor Dr. Klaus Wiegerling. Die treuen Gäste dieser Reihe kennen ihn schon. Ich glaube, das ist der 15. Vortrag oder so in dieser Reihe. Ich weiß es nicht. Aber in der Richtung wird es gehen. Ich glaube, es gab kaum ein Semester, an dem wir Herrn Wiegerling nicht zu Gast hatten. Was sollten Sie über ihn wissen? Wie die Titelei vorne raus ihn kundtut, hat der gute Mann studiert. Und zwar war das Philosophie, Komparatistik und deutsche Volkskunde, heißt es, richtig?
Genau.
Herr Professor Wiegerling hat dann in Philosophie eine Promotion hingelegt und irgendwann auch noch eine Habilitation. Hat verschiedene Tätigkeiten inne gehabt, zuletzt war lange Zeit ein großes Projekt, ein Forschungsprojekt in einem Sonderforschungsbereich an der Universität Stuttgart, wo er tätig war. Darüber haben wir auch schon mal was gehört, und ich glaube, dass einige der Dinge, die uns heute Abend genannt werden, auch aus diesen Erkenntnissen, die in dem Forschungsprojekt entstanden sind, dann zustande kommen. Neben dieser Tätigkeit als Philosoph, als Wissenschaftler, steht noch mindestens eine andere, nämlich die des Autoren. Sie finden das, glaube ich, nicht allzu oft in Deutschland zumindest mal. Wenn man denn Wissenschaftler ist, ist man Wissenschaftler. Und wenn man akademischer Philosoph ist, dann ist man akademischer Philosoph. Und dann schreibt man keine Romane. Herr Wiegerling tut sowas. Das ist vielleicht dem Bild eines homme de lettres, eines Intellektuellen gemäß, das die vielleicht die Franzosen haben, aber ich glaube, in Deutschland ist es untypisch. Aber das macht, glaube ich, die Sache nicht minder spannend. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei dem Vortrag über das Internet der Dinge von Professor Dr. Klaus Wiegerling.
Ja, vielen Dank, lieber Volker. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es tut mir zunächst leid, ich habe letzte Woche ein paar Folien gemacht und mir ist gestern Abend mein Laptop kaputt gegangen. Also der Bildschirm ging nicht mal, ich konnte es nicht mehr runterziehen, bin einfach nicht mehr dazu gekommen. Ist ein bisschen schade, ich habe mir da viel Mühe gegeben, aber so spielt das Leben. Aber ich habe ja den Text. Also es ist in der Tat so, dass der Background, von dem her ich das Thema Internet der Dinge angehe, seine Wurzeln hat in dem Forschungsprojekt Nexus, habe da immerhin 8,5 Jahre gearbeitet, habe dann auch auf dem Gebiet weitergearbeitet, habe einige Arbeiten gemacht für das KIT in Karlsruhe, und ich hoffe, dass ich also in dem, was ich sage, relativ nah an dem bin, was im Augenblick in der Forschung geschieht. Mit dem Begriff des Internets der Dinge, der erstmals Ende der 90er Jahre von Kevin Ashton gebraucht wurde, wurde einer revolutionären Idee, die Mark Weiser 1991 unter dem Titel Ubiquitous Computing, also allgegenwärtige Computernutzung, formulierte, eine entscheidende Pointierung gegeben, die nicht nur die Möglichkeit der Nutzung informatischer Systeme überall und jederzeit und ohne aufwendige Bedienung und Hardwarebelastung fokussierte. Es sollte vielmehr hervorgehoben werden, dass informatische Systeme quasi vollkommen mit den Gegenständen unserer Handlungsumgebung verschmelzen, dass sie miteinander vernetzt, selbst Teilnehmern Informations- und Kommunikationsprozessen werden, sowie uns Informationen zukommen lassen bzw. selbst Informationen einfordern können. Die Gegenstände werden mit Sensoren, also einer eigenen Wahrnehmung und einem Gedächtnis ausgestattet und können mir jederzeit als Informant und Kommunikationspartner zur Verfügung stehen. Sie können aber auch untereinander interagieren. So ist das diesjährige Motto der Hannover Messe, Integrated Industry, ein Ausdruck dieser Idee des Internets der Dinge. Die Zukunft von industriellen Fertigungsanlagen wird wesentlich in einer weitgehenden maschinellen Autonomie der Fertigungsprozesse liegen, in denen der Mensch nur noch als Kontrolleur agiert, wobei selbst Kontrollfunktionen weitgehend von intelligenten Systemen übernommen werden. Konkret sieht das so aus, dass Werkstücke und Fertigungswerkzeuge Informationen austauschen können. Das Werkstück kann mitteilen, dass es an einer bestimmten Stelle geschweißt werden oder dass für die Bohrung ein bestimmter Bohrkopf verwendet werden muss. So ist es möglich, dass in einer einzigen Produktionsstraße entsprechend der Nachfrage unterschiedliche Automodelle gefertigt werden, ohne dass aufwendige Neuprogrammierung der Fertigungsmaschinen nötig sind. Der Bohrkopf meldet sich selbstständig, wenn er verschlissen ist und gewechselt werden muss. Das Werkstück teilt mit, dass es das 24. von 180 im Lager ist und dass, wenn der Fertigungsprozess noch 7 Stunden währen soll, weitere Fertigungsteile angeliefert werden müssen. Ja, selbst Probleme in der Fertigung werden automatisch an eine Reparaturrobotik gemeldet. Der gesamte Produktionsprozess wird also unabhängiger von Menschen, Gegenstände und Werkstücke erlangen eine gewisse Autonomie, können selbstständig festlegen, was mit ihnen in einem Produktionsprozess geschehen soll. Produktion, Distribution und Verwaltung eines Unternehmens werden zusammengeschaltet und quasi von einem Rechner aus gesteuert, überwacht und ausgeführt. Es findet damit ein Quantensprung bei der Rationalisierung statt. Menschen, die künftig in der Produktion arbeiten, werden hochspezialisierte Fachkräfte sein, die für die Überwachung der Anlagen zuständig sind und nur noch in Ausnahmefällen, das heißt Unfällen und unvorhersehbaren Ereignissen, eingreifen werden. Wir werden in vielen Bereichen unseres beruflichen und privaten Alltags eine Technologie haben, die in den frühsozialistischen Utopien des 19. Jahrhunderts bis hin zu Karl Marx als eine Bedingung zur Befreiung des Menschen angesehen wurde. In gewisser Weise kann man sagen, dass es sich beim Internet der Dinge um eine Schlaraffenland-Technologie handelt, die uns sozusagen die gebratenen Tauben auf den Teller fliegen lässt, uns ganz aus dem Reich der Notwendigkeit befreit, in dem nur Arbeit und Mühsal herrscht, und uns frei macht für die schönen Dinge des Lebens, was auch immer diese sein mögen. Andererseits zeigt sich bereits heute, dass die weitgehende Überflüssigkeit des Menschen in Produktionsprozessen keineswegs zu dessen Befreiung beiträgt, sondern diesen vielmehr in neue Abhängigkeiten bringt, etwa wenn er als Arbeitsloser auf die Almosen des Staates angewiesen ist. Rationalisierungsprozesse finden schließlich in Konkurrenzsituationen statt, die zwar gewiss technische Entwicklungen vorantreiben und auch ökonomische Vorteile bringen, dass solche Maßnahmen aber zur Befreiung des Menschen führen, wird nur noch selten behauptet, geschweige denn geglaubt. Wie auch immer wir die technische Vision, die mit dem Begriff Internet der Dinge bezeichnet wird, fassen wollen, mit ihr sind Probleme verbunden, die nicht nur einzelne Disziplinen, nicht nur die Ökonomie, sondern den Einzelnen und die gesamte Gesellschaft sowie deren Selbstverständnis herausfordern. Auch wenn die Vernetzung der Dinge in der technisch fortgeschrittenen Welt schon in einigen Feldern eine Realisierung erfahren hat, so sind wir von einer vollkommenen Erschließung der Handlungsumgebung durch informatische Systeme noch weit entfernt. Es sind zum Teil ökonomische Gründe, da die Infrastruktur für eine solche Vernetzung, zu der natürlich auch die Systemwartung gehört, sehr teuer ist. Es sind aber auch technische Probleme, auf die ich hier nicht näher eingehen kann, sowie sozialpsychologische und juristische Probleme, die am Ende des Vortrags angesprochen werden. Bevor wir uns diese informatische Revolution näher anschauen, will ich einen Blick auf die Rolle von Visionen für technische Revolutionen werfen. Schließlich handelt es sich hier sozusagen um eine konkrete Utopie. Insofern eine vollständige Realisierung dieser Idee wohl nicht gelingen kann, da sie nicht zuletzt den Menschen in seiner jetzigen Beschaffenheit überflüssig machen und natürlich auch die materiellen und ökonomischen Ressourcen überfordern würde. Konkret sind diese Visionen aber insofern sie, wie in fortgeschrittenen Produktionsprozessen bereits Teilrealisierungen erfahren haben. Thomas Morus hat zu Beginn des 16. Jahrhunderts den Begriff der Utopie als ein aus dem Griechischen abgeleitetes Kunstwort eingeführt, das aus dem Begriff Topos, Ort, und der Verneinung U, nicht, zusammengesetzt ist. Der Begriff steht also für einen Nichtort. Nun hat Thomas Morus in seinem Werk Utopia einen Staatsentwurf vorgelegt, der sich aus einer Kritik der bestehenden Verhältnisse in England seiner Zeit speist. Es handelt sich um ein Werk, das in der Tradition von Platons Dialog Politeia steht, in dem ein ideal funktionierendes Staatswesen dargestellt wird. Die von Morus entworfenen Verhältnisse auf der Insel Utopia sind als eine Art sozialer Gegenentwurf zu den bestehenden Verhältnissen zu verstehen. Obwohl Morus betont, dass die Utopier aufgrund ihrer wissenschaftlichen Schulung erstaunlich begabt sind für technische Erfindungen, ich zitiere, die zur Erleichterung und Bequemlichkeit des Lebens beitragen, Zitat Ende, spielen technische Utopien dort kaum eine Rolle. Im 17. Jahrhundert, circa 100 Jahre nach Utopia, kommt es zu weiteren utopischen Staatsentwürfen. Es handelt sich insbesondere um Campanellas Schrift Civitas Solis, der Sonnenstaat, von 1623 und um Francis Bacons Nova Atlantis von 1627. Während Campanella seine Ausführungen wie Morus weitgehend auf einen Sozialentwurf beschränkt, allein im letzten Abschnitt wird recht detailliert ein Schiff beschrieben, das sich ohne Ruder und Wind vorwärts bewegen kann, spielen bei Bacon technische Aspekte eine zentrale Rolle. So verfügen die Bewohner von Nova Atlantis über ein technologisch hoch erschlossenes Reich. Es lohnt sich, diese technischen Visionen genauer anzuschauen, weil sie tatsächlich gegenwärtigen technischen Forschungsschwerpunkten nahe kommen. Sowohl Bio- als auch Medien- und Energietechnologien stehen bei Bacon im Zentrum. Die Bewohner von Nova Atlantis verfügen über Methoden der Trinkwasserzubereitung und der langfristigen Wettervorhersage. Soweit sind wir heute noch nicht. Sie haben enorme Zuchterfolge, züchten neue Pflanzen und Tierarten, die nicht nur die Ernährungslage verbessern, sondern deren Verzehr zugleich der Gesundheit förderlich ist. Lebenserhaltende und verbessernde Heilmittel stehen allen zur Verfügung. Es gibt Maschinen, die den Wind auffangen und verstärken können, Maschinen, die Wärme durch Bewegung erzeugen. Man ist imstande, Licht zu bündeln und über große Entfernungen auszusenden. Mediale Techniken, Mikroskope und Teleskope bis hin zu kinematografischen und televisionären Illusions- und Übertragungsmaschinen stehen allen zur Verfügung. In der Renaissance erlangten technische Visionen eine enorme Verbreitung. Dabei fällt vor allem eine Vision auf, die eine Nähe zur modernen informatischen Idee des Internets der Dinge aufweist. Es handelt sich um eine Vision eines Mannes, der wie nicht wenige seiner Zeitgenossen magisch bzw. alchemistisch inspiriert war. Giovanni Battista della Porta entwickelte in seinen Werken Magia Naturalis von 1558 und Phytognomonia von 1583 die Idee, dass die ganze Welt auf Ähnlichkeitsbeziehungen beruht und ein kommunikativer Austausch über Sympathie möglich ist. Ja, und dies ist für die Vision des Internets der Dinge von Bedeutung. Er entwickelte bereits die Idee einer universalen Verbindung aller Dinge. Die Idee der Telekommunikation über die Fernwirkung des Magnetismus. und nicht zuletzt auch die Idee einer magischen Aufladung der Dinge. Die Rolle technischer Visionen zur Gestaltung des individuellen Lebens und des Gemeinwesens gewinnt nun zunehmend an Bedeutung. Staats- bzw. sozialpolitische Visionen gehen von nun an einher mit technischen Visionen. Utopische Entwürfe waren also zunächst staatspolitische, die nach und nach auch eine technische Disposition erlangten. Vom Humanismus bis zu den frühsozialistischen Entwürfen von Fourier, Saint-Simon und Owen wurden in Utopien Visionen entwickelt, die eine kritische Funktion gegenüber gesellschaftlichen Zuständen ihrer Zeit hatten. Visionen unserer Zeit sind weitgehend technikindiziert und die gesamtgesellschaftliche bzw. sozialpsychologische Einbettung findet meist nur insofern Berücksichtigung, als sie für die ökonomische und politische Durchsetzbarkeit eine Rolle spielt. Insbesondere die Verbindung von sozialreformatorischen Bestrebungen mit technischen Entwürfen findet kaum mehr statt. Technologische Visionen sind in der Regel von ökonomischen Erwartungen inspiriert. Fragen nach der gesellschaftlichen Einbettung werden dementsprechend unter dem Gesichtspunkt der Akzeptanz erörtert. Die Verknüpfung von technologischen Visionen mit Visionen eines gesellschaftlichen Wandels, der beispielsweise bestehende Machtverhältnisse in Frage stellt, ist im Zeitalter einer globalisierenden Ökonomie die Ausnahme geworden. Die technische Vision dient in aller Regel dazu, bestehende gesellschaftliche Standards zu sichern und im Sinne einer florierenden Ökonomie zu verbessern. Dabei werden ökonomische Interessen nicht selten mit allgemeingesellschaftlichen gleichgesetzt und stillschweigend vorausgesetzt. Mit gewissem Recht lässt sich im Anschluss an die erwähnten technischen Visionen früher utopischer Entwürfe bei modernen technischen Ideen von einer konkreten Utopie sprechen, insofern deren Ziel häufig noch nicht klar formuliert ist. Dabei versteht sich der technologische Entwurf nicht selten als eine Grundlagentechnologie, die spezielle Anwendungen erst ermöglichen soll. Solche Ermöglichungstechnologien geben breiten Raum für Visionen. Konkret sind diese Entwürfe auch insofern, als sie auf bestehenden Technologien aufbauen und auch eine besondere politische und ökonomische Unterstützung finden. Versuchen wir die Vision, die hinter dem Internet der Dinge steht, genauer zu fassen. Die erste Artikulation dieser informatischen Vision wurde, ich habe es eben schon gesagt, 1991 unter dem Begriff Ubiquitous Computing vorgenommen. Der Begriff bezeichnet keine konkrete Technologie, sondern die Vision einer allgegenwärtigen Datenverarbeitung und Nutzung informatischer Systeme, bei der es weder nennenswerte Bedienungsanforderungen noch Hardwarebelastungen gibt. Ubiquitäre Systeme agieren quasi unsichtbar im Hintergrund unseres Handlungsfeldes. Bei den bisherigen Realisierungen handelt es sich um lokal begrenzte und anwendungsspezifische Lösungen, die in unterschiedlichen informatischen und nachrichtentechnischen Technologien konkretisiert sind. Alltägliche Handlungen sollen durch ubiquitäre Systeme jederzeit und überall eine Unterstützung erfahren. Sogenannte virtuelle Agenten sollen uns in Alltagsgeschäften entlasten und unsere Intention möglichst vorauseilend unterstützen. Das heißt, sie sollen zum Beispiel unsere Reiseplanungen übernehmen und für uns die unseren Präferenzen entsprechend günstigsten Angebote auswählen und buchen. Sie sollen unsere Gesundheit überwachen, uns mit Handlungsanweisungen in außergewöhnlichen Situationen versorgen, aber auch aufmerksam machen auf Produkte, Ereignisse, die unseren Interessen entsprechen, was freilich nur der Fall sein kann, wenn das System viel über uns weiß. Sie soll ermöglicht werden, indem alle Gegenstände der Mesosphäre, also der unseren sensorischen und aktorischen Vermögen unmittelbar zugänglichen Handlungssphäre mit Sensoren RFID-Chips und Recheneinheiten ausgestattet und nachrichtentechnisch miteinander verknüpft werden. Alle Dinge unserer Umgebung sollen eine Art informatische Beseelung erfahren. Die Dinge meiner Umgebung erfahren eine informatische Aufladung bzw. Ergänzung unter bestimmten Handlungsoptionen, was unter dem Begriff Augmented Reality gefasst wird. Diese Handlungsoptionen ergeben sich daraus, dass mich das informatische System als Rollenfunktionär wahrnimmt, also als Reisender, Einkaufender, Kranker und so weiter, und mich in dieser Rolle unterstützt. Die angestrebte Individualisierung der Systemnutzung ist allerdings prinzipiell begrenzt und wäre auch kontraproduktiv, da das System sonst möglicherweise auch Marotten und Neurosen eines Nutzers unterstützen würde. Informationen können mir auf dem Display meines Endgerätes oder über ein Headset mitgeteilt, in meine Brillengläser projiziert oder direkt an der Oberfläche eines Gegenstandes angezeigt werden. Widerstände, die mir die Wirklichkeit bietet, sollen ausgeschaltet oder umgangen und kompatibel mit allgemeinen Interessen gemacht werden. Die zentralen Charakteristika des Ubiquitous Computing sind das weitgehende Verschwinden von Hardwarekomponenten und der Mensch-System-Schnittstelle, die unter Umständen sogar ins Körperinnere verlagert werden kann. Die Adaptivität und Smartness des Systems, das sich selbstständig an meine Nutzungsoptionen anpasst, möglichst so, dass es keiner ausdrücklichen Bedienung bedarf. Zum Dritten die Selbstorganisiertheit des Systems, das, um mir zu Diensten zu sein, sich mit Gegenständen der Umgebung austauscht, etwa um Informationen über den idealen Weg zu erlangen, der möglichst schattig und wenig frequentiert sein soll. Viertens die Kontextwahrnehmung des Systems, das heißt dessen Fähigkeit, Handlungssituationen zu erkennen. Fünftens die informatische Aufladung der Mesosphäre, also der Gegenstände der unmittelbaren Handlungssphäre. Und sechstens die ubiquitäre Nutzung des Systems für unterschiedliche Intentionen. Und siebtens und letztens die handlungsrelevante Verknüpfung von lokalen und globalen Informationen. Einsatzfelder mit unterschiedlichen Herausforderungen sind vor allem das Militär und die innere Sicherheit, die Produktion, auch unter dem Stichwort Smart Factory gefasst, dann medizinische Anwendungen und Pflege bzw. Assistenz. Auch das ist ein Einsatzfeld, in das große Summen investiert werden, nicht zuletzt, um die Probleme des demografischen Wandels abzufedern. Die Mobilität, das Wohnen, fast unter dem Begriff Smart Home, das Katastrophenmanagement, das Einkaufen und nicht zuletzt natürlich die Freizeit. Der 1991 von Mark Weiser eingeführte Begriff basiert auf älteren Konzepten wie Mobile oder Context-Aware Computing. Weiser bediente sich dabei eines Begriffes der mittelalterlichen Metaphysik. Die Ubiquitas, also Allgegenwärtigkeit, ist ein Attribut Gottes, der allein überall und gleichzeitig wirken kann. Mit gewissen Akzentverschiebungen bezeichnen vor allem auch die Begriffe Pervasive Computing, also durchdringende Computernutzung, meist in ökonomischen Kontexten, Ambient Intelligence vor allem in europäischen Forschungsprojekten sowie Internet der Dinge, das gleiche visionäre Anwendungsfeld. Auch wenn die Begriffe nicht deckungsgleich sind, so konvergieren sie in der konkreten Entwicklung. Schauen wir aber noch einmal näher auf die Unterschiede der genannten Bezeichnung. Mark Weiser dachte bei Ubiquitous Computing an eine mobile, jederzeit und an jedem Ort mögliche Nutzung von örtlichen und nicht ortsgebundenen Informationen ohne die beschwerliche Begleitung der Hardware. Die sichtbare Schnittstelle zwischen Mensch und Computer sollte verschwinden. Eine die sichtbare Realität ergänzende Information, die unter dem Stichwort Augmented Reality, also informatisch ergänzte Realität, gefasst ist, sollte mir aber überall zugänglich sein. Der Nutzer wäre beständig online, ständig mit lokalen Informationsanbietern und dem World Wide Web verbunden. Während Netztheoretiker der 80er und 90er Jahre wie Hans Morawetz oder John Perry Barlow an eine Art digitales Leben jenseits der physischen Existenz glaubten, also die Hoffnung auf eine engelsgleiche Existenz hegten, wurde nun das Internet wieder an die schnöde Wirklichkeit, die uns auch leiblich berührt, angeschlossen. Die Grundidee des Ubiquitous Computing ist also, dass uns handlungsrelevante Informationen überall und ständig zur Verfügung stehen, ohne dass es einen nennenswerten Bedienungsaufwand erfordert. Die setzt voraus, dass uns Informationen von kontextsensitiven Systemen zur Verfügung gestellt werden, die meine Handlungssituation erkennen und meine jeweiligen Präferenzen kennen. Weiser glaubte, dass eines Tages die ganze Welt smart, uns informatisch aufgeladen und unserer jeweiligen Nutzungsabsicht angepasst erscheinen könnte. Die Dinge unserer Umgebung erhalten nicht nur ein Gedächtnis, sie sind prinzipiell zu einem Dialog mit uns und mit anderen Dingen fähig. Der Computer verschwindet nahezu vollkommen aus der sichtbaren Welt und dennoch haben wir überall Zugang zur Welt der Information. Wie auch immer der derzeitige Forschungsstand ist, auf dem Weg zu einer unsichtbarer werdenden Hardware befinden wir uns schon. Die Materialentwicklung erlaubt es bereits, leistungsstarke, miteinander vernetzte Rechner auf Miniaturgröße schwinden zu lassen. Mit Hilfe von Sensoren werden Umweltdaten Rechnern zugeführt und für mögliche Nutzung zur Verfügung gestellt. Und nicht nur die zur Verfügungstellung von Informationen soll überall möglich sein, sondern auch die Unterstützung unseres gesamten Lebens durch virtuelle Agenten, die uns lästige Arbeiten abnehmen, also uns beim Fahren unterstützen, uns Nachrichten nach persönlichen Präferenzen zukommen lassen, ja sogar lästige Telefonate selbstständig und unter Umständen mit unserer Stimme erledigen. Virtuelle Agenten sollen für uns Organisationsleistungen erbringen und uns freimachen für wichtigere Dinge. Ob eine solche effiziente Lebensplanung gewünscht ist, ob sie wirklich in unserem Interesse liegt und ob sie nicht zwangsläufig mit Einbußen an Autonomie einhergeht, sei hier unbeantwortet. Eine verteilte, teilweise mit eigenen Befugnissen ausgestattete künstliche Intelligenz begleitet uns also in Zukunft wie ein Schutzengel, wenn nicht auf allen, so doch auf sehr vielen Wegen. Aus der Erläuterung der Begriffe, mit denen diese informatische Vision beschrieben wird, zeigt sich aber ihr notwendiger Zusammenhang. Weiser ging es bei der Idee des Ubiquitous Computing um eine ruhige, im Hintergrund agierende, der Umgebung, der individuellen Disposition und der jeweiligen Handlungssituation angepasste, zur Interpretation fähige Technologie, die gekennzeichnet ist durch permanente Verfügbarkeit, selbstorganisiert und so weiter. Wir sollen uns in unserer normalen physischen und mobilen Existenz nie vom Computer und dessen vernetzter informatischen Welt entfernen. Vielmehr ist die notwendige physische Mobilität ohne Anschlussverlust an den Cyberspace möglich. Unter dem Einfluss ökonomischer Intentionen hat sich zeitweise der Begriff des Pervasive Computing gleichberechtigt durchgesetzt, wird derzeit aber wieder seltener gebraucht. Der Ausdruck weist aber genau auf das, was letztlich konstitutiv für die Idee eines Internets der Dinge ist. Er betont, dass unsere gesamte Welt, in der wir leben, informatisch durchdrungen ist, dass die unbelebte Natur eine informatische Belebung erfährt. Dieser Tatbestand wird mit dem Begriff, ich habe ihn schon genannt, Augmented Reality benannt. Dabei geht es um eine informatische Ergänzung. Die Durchdringung betrifft nun alle unbelebten, aber auch belebten Entitäten vom Schlachtvieh bis zum potenziellen menschlichen Patienten. Ja, der Mensch erfährt möglicherweise aufgrund einer fortschreitenden Transformation in eine Art Cyborg, dessen physische organische Disposition durch intelligente Prothesen und Implantate verbessert ist, selbst eine informatische Aufrüstung und Verknüpfung mit dem informatischen Gesamtsystem. Er ist dann selbst observierender und von innen und außen observierter Teil einer informatisch erschlossenen Welt. Keine Handlung soll mehr ohne informatische Unterstützung auskommen müssen und damit besser, das heißt rationaler und effizienter werden. In den von der EU unterstützten Forschungsprojekten hat sich zuletzt der Begriff Ambient Intelligence eingebürgert, der gegenüber rein kommerziellen Überlegungen stärker die soziale Einbettung und die Interaktion mit dem System betonen soll. Ambient Intelligence heißt Umgebungsintelligenz. Es geht also um eine Intelligenz, die in unserer unmittelbaren Umgebung liegt, und zwar in dem Sinne, dass sie, das ist auch das zentrale Merkmal des philosophischen Lebensweltbegriffs, uns jederzeit selbstverständlich zur Verfügung steht. Auch hier ist also die Idee einer informatischen Aufladung der Dinge präsent. Die informatische Zukunft liegt in verteilten Systemen, die quasi mit den Dingen der Umgebung verschmelzen. Ambient Intelligence benennt aber auch die Kontextgebundenheit der Information. Wir befinden uns im Alltagsleben immer wieder in Situationen, die besondere Informationen benötigen. Die Fahrt durch die Stadt gestaltet sich zur Rush-Hour anders als an einem Sonntag. Der englische Begriff Intelligence hat schließlich noch die Bedeutung einer nachrichtendienstlichen Tätigkeit. Intelligence Service ist auch ein Ausdruck für Geheimdienst. Es geht demnach um Informationen, die nicht jedem in gleicher Weise zur Verfügung stehen, sondern nur bestimmten Personen, etwa einem Arzt, in bestimmten Situationen. In nachrichtendienstlichen Verhältnissen ist auch die Idee der Verschwiegenheit bzw. Vertraulichkeit impliziert. Eine gewisse soziale bzw. den Bürger vor unliebsamen Zugriffen schützende Komponente soll in dem Begriff zum Ausdruck kommen. Sarraga und Bray definieren Ambient Intelligence als einen Versuch, die Technologie des Ubiquitous Computing und der Intelligent User Interfaces zu kombinieren und betonen damit die Individualisierung der Nutzung. Unter Intelligent User Interfaces verstehen die Autoren alternative Bedienungselemente als Maus, Tastatur oder Touchscreen. Diese sollen nun intuitiver, sicherer und effizienter sein. Bedienungselemente sollen zum einen personalisiert, zum anderen dem Kontext angepasst sein. Es kann ein Kuli sein, irgendwas, was gerade an Gebrauchsgegenständen herumliegt. Mit Ambient Intelligence soll eine radikale Änderung in der Interaktion mit dem Computer stattfinden. Der Begriff eines Internets der Dinge verschiebt nun den Fokus auf die Gegenstände in unserer Handlungsumgebung. Wobei diese Gegenstände nicht nur informatisch aufgeladen und unseren Informanten und Kommunikationspartner werden, sondern eben auch untereinander agieren können, ohne dass der Nutzer ausdrücklich Befehle erteilt. Gerade in den zu Beginn beschriebenen Produktionsprozessen wird deutlich, wie weit diese Autonomie der Dinge gehen kann. Längst übernehmen Systemtechnologien Kontroll- und Steuerungsaufgaben. Maschinen überwachen Maschinen. Der Mensch verschwindet zwar nicht völlig aus dem Produktionsprozess, er agiert aber auf immer weniger Feldern. Alle Tätigkeiten, die eine weitgehende Formalisierung erfahren können, werden über kurz oder lang von robotischen Systemen übernommen werden. Bleiben werden für den Menschen nur noch Felder, die Kreativität erfordern, also ein Denken erfordern, das hergebrachte Schemata nicht nur variiert, sondern tatsächlich transzendiert. Wir können es auch so ausdrücken. Es bleiben für den Menschen nur noch die Felder, die von historischer Relevanz sind, also Umbrüche markieren, Neuausrichtung der Produktion vornehmen. Gerade dann, wenn unvorhersehbare Ereignisse und Unfälle geschehen. Wie auch immer wir es wenden, bei allen hilfreichen Differenzierungsversuchen der von Weiser eingeführten informatischen Idee zeigt sich, dass mit den genannten Begriffen immer nur Betonungsverschiebungen vorliegen. Tatsächlich muss jeder Begriff, sofern die Vision konsequent zu Ende gedacht wird, alle artikulierten Momente mitdenken. Wir können aber konstatieren, dass alle genannten Begriffe ihre perspektivische Berechtigung haben. Dennoch bezeichnen sie nichts, was von den jeweils anderen Benennungen in seiner Vision streng unterschieden werden könnte. Das Internet der Dinge ist also eine spezielle Perspektive auf die informatische Idee, die 1991 erstmals von Mark Weiser formuliert wurde und fokussiert das in einem durchdringenden Informatisierungsprozess nicht zuletzt auch die Dinge eine Art Beseelung erfahren. Die intelligente Umgebung steht uns aber nicht nur für unsere Probleme zur Verfügung, wir selbst sind informatischer Teil dieser Umgebung. Schließlich sind wir selbst dort körperlich präsent. So lebt die Idee einer informatisierten Umgebung als dienstbarer Geist wesentlich von der Bereitschaft, uns selbst als Informationsspender zur Verfügung zu stellen. Denn in der Tat hängen viele Dienstangebote an der massenhaften Bereitschaft, Daten zur statistischen Auswertung zur Verfügung zu stellen. Schauen wir nun auf die Probleme, die sich aus der vorgestellten informatischen Vision ergeben. Also ein Grundproblem muss angesehen werden, dass das Internet der Dinge durch die Rolle des Menschen in Informations- und Kommunikationsprozessen, neu definiert. Das heißt, dass es konkret Auswirkungen einer durch allgegenwärtige Systemtechnologien erschlossenen Welt auf die menschliche Verantwortungspraxis gibt. Die drei Bedingungen des ethischen Diskurses, die Bestimmbarkeit der Wirklichkeit, in der gehandelt werden soll, die Identität des Handlungssubjekts, das die Verantwortung für sein Handeln übernehmen soll, sowie die Wahl, die verantwortliches Handeln ermöglicht, wären in gewisser Weise in Frage gestellt, wenn Systeme die Widerständigkeit der Wirklichkeit komplett reduzieren, was zu Fehleinschätzungen führen kann, wenn sie die personale Anerkennung und Nichtanerkennung sowie die Ausbildung von Kompetenzen, die von zentraler Bedeutung für eine stabile Identität sind, unterminieren und den Menschen Wahlmöglichkeiten vorenthalten. Als Grundproblem erweist sich der Verlust der Widerständigkeit als elementares Charakteristikum von Wirklichkeit. Das Paradigma einer perfekt in den Alltag integrierten Technik, die sich wie eine gut sitzende Brille quasi selbst zum Verschwinden bringt, wird zum Problem, denn eine Technologie, die keine Schnittstelle und keine Widerständigkeit mehr wahrnehmen lässt, kann weder kontrolliert noch gesteuert werden. Es kündigt sich damit ein technologisches Zauberlehrlingsproblem an. Aus dem Grundproblem des Widerständigkeits- und Wirklichkeitsverlusts ergeben sich Folgeprobleme. Das System wird selbst anstelle des Handlungssubjekts zum Träger von Handlungen. Der Verlust an Widerstandserfahrung kann auch zu einer Schwächung der personalen Identität führen, die sich in solchen Erfahrungen ausbildet, indem sie Anerkennung oder Nichtanerkennung erfährt, sowie Kompetenzen und eigene Widerstandspotenziale ausbildet. Die Gefahr, dass wir uns in von ubiquitären Systemen erschlossenen Welten wie Kleinkinder verhalten, die mit Hilfe des Systems eine instantane Wunscherfüllung erwarten, ist gegeben. Technische Modelle werden möglicherweise auf soziale Verhältnisse übertragen. Die intelligente Handlungsumgebung sozialisiert dann in gewisser Hinsicht die unbelebte Natur, entsozialisiert aber zugleich die Gesellschaft, insofern sie soziale Prozesse unter dem Gesichtspunkt der Effizienz bei der Verwirklichung von Wünschen fokussiert. Dass Wünsche sozialer und psychologischer Wandlungen unterliegen, dass sie verhandel- und korrigierbar sind, entzieht sich aber einer rein technischen Behandlung. Von grundlegender Bedeutung ist die Frage, ob sich paternalistische Effekte und Entmündigungen bei der Nutzung ubiquitärer Systeme vermeiden lassen. In der Kranken- und Altenpflege bzw. Altenassistenz werden solche Effekte sogar angestrebt, wenn Handlungsalternativen und Ausstiegsmöglichkeiten aus der Systemunterstützung schlichtweg verschwiegen werden. unter dem Begriff Persuasive Computing, von Persuasive überreden, erlangt der Paternalismus sogar ein strategisches Konzept. Das Privatheitsproblem erfährt in intelligenten Umgebungen eine Zuspitzung. Die Allgegenwart des Systems bettet private Entscheidungen in den Kontext einer allgegenwärtigen Datenverarbeitung und gibt sie damit einer tatsächlich existierenden oder potenziellen Öffentlichkeit preis. Wodurch eine Einschränkung der dezisionalen Privatheit stattfindet, die die Interpretationshoheit über das eigene Leben sichern soll. Lokationsdienste erlauben das Auffinden von Personen in den unterschiedlichsten Situationen, wodurch die lokale Privatheit eine Einschränkung erfährt. Die Umsetzung eines Rechts auf informationelle Selbstbestimmung ist in einer Flut von personenbezogenen Daten faktisch nicht mehr umsetzbar. Selbst Techniken zur Anonymisierung von Identitäten verhindern nicht, dass Strategien der persönlichen Datenverwaltung Bestandteil der Fremdwahrnehmung werden. Durch das Gewähren bzw. Verweigern von Lokationsanfragen wird schlicht und ergreifend auch eine Datenspur hinterlassen. Mit einer kaum vermeidbaren Dauerobservation könnte sich ein Panoptikumseffekt einstellen, der jede Form individueller Äußerung verhindert. Zuletzt stellt sich die Frage, ob in intelligent gewordenen Handlungsumgebungen eine umgekehrte Adaption stattfindet, ob sich also der Nutzer mehr an das System adaptiert als umgekehrt und es so zu einer sanften Steuerung seines Verhaltens kommt. Aus ethischer Perspektive werden derzeit vor allem Probleme des Datenschutzes bzw. der Gefährdung von Privatheit fokussiert. Dies ist ohne Frage ein wichtiges Thema, aber gewiss nicht das einzige und gewiss ein Thema, das in seiner Tiefe noch nicht ausgelotet ist. Beim Privatheitsthema geht es schließlich nicht zuletzt um die Frage der Selbstbestimmung. Insofern der Bereich des Privaten in seinen Ursprüngen ein Musebezirk als Bereich absoluter Selbstbestimmtheit sein soll, in dem keine heterogenen, fremden Interessen wirksam werden. Räumliche Separierung ist nur eine negative Bestimmung von Privatheit. Der Grund der Separierung liegt aber darin, dass der Mensch einen Platz braucht, in dem er völlig frei über Dinge, die ihn betreffen, bestimmen darf. Das berühmte Brandeis-Zitat, dass Privatheit das Recht sei, allein zu sein, trifft deshalb die Sache nicht. Alleine zu sein kann zwar ein Kennzeichen der Privatheit sein, trifft aber nicht deren Kern. So kann ein meditierender Yogi, der inmitten einer tobenden Menge meditiert, tatsächlich allein, frei und selbstbestimmt sein. Ein von der Mitwelt völlig separierter Gefangener, zwar auch sehr allein, aber gewiss gänzlich ohne Privatheit. Das Privatheitsthema ist aufs Engste mit der Frage nach der Autonomie und Würde des Menschen verknüpft. Die Würde artikuliert sich nicht nur in der körperlichen Unversehrtheit des Menschen, sondern auch in der Anerkennung seiner Einzigartigkeit, die sich nicht zuletzt in der Fähigkeit artikuliert, selbst wählen und entscheiden zu können. Genau das erfährt aber möglicherweise durch ein Netz der Dinge, das uns überall und jederzeit umgibt, eine Unterwanderung. Abschließend will ich exemplarisch noch einige Problemfelder benennen, die sich aus der technologischen Vision eines Internets der Dinge ergeben. In der Ökonomie wird eine zunehmende Anonymisierung und Unkontrollierbarkeit ökonomischer Handlungen befürchtet, wenn Systeme selbstständig und ohne ausdrückliche Aufforderung nicht nur an ökonomischen Prozessen teilnehmen, sondern solche auch eigenständig initiieren. Die bereits bestehenden Probleme bei der Verantwortungszuschreibung in der netzbasierten E-Economy werden durch den Einsatz solcher Systeme eine Steigerung erfahren. Dinge initiieren quasi selbstständig ökonomische Prozesse, etwa bei Pay-by-Use-Konzepten, oder legen selbstständig ihren Preis fest, etwa entsprechend des Ablaufdatums eines Lebensmittels. Rechtlich erweist sich neben der Datenschutzproblematik die Frage nach der Zuschreibung von durch die Systeme generiertem Wissen mit entsprechenden Auswirkungen auf das Verursacherprinzip als ein Schlüsselproblem. Wissensgenerierung erfolgt in der herkömmlichen automatischen Informationsverarbeitung in eingeschränkten Sphären mit Hilfe von Expertensystemen für Experten, die diesen Prozess durch gezielte Eingaben kontrollieren, steuern und die Ergebnisse beurteilen können. In intelligent gewordenen Umgebungen erfolgt die Eingabe permanent und automatisiert, wobei es nicht um die Generierung von Expertenwissen geht, sondern um die Unterstützung alltäglicher Verrichtungen. Es handelt sich nicht nur um die automatische Wiedergabe von Eingabe von Wetterdaten, sondern um eine instantane Inbeziehungssetzung von Daten zu Handlungsintentionen des Nutzers. Gerade weil die Systeme Handlungswissen vermitteln sollen, das unmittelbar an eine Situation anschließbar ist, können Fehlinformationen und Fehlleistungen virtueller Agenten enorme Auswirkungen haben. Die Frage aber, wer die Folgen einer aufgrund von Fehlinformationen zustande gekommenen Handlung zu verantworten hat, sind noch ungeklärt. Wer wird also zur Verantwortung zu ziehen sein, wenn mich ein Ding der Umgebung falsch informiert? Im Versicherungswesen versucht man mit Hilfe solcher Systeme eine vermeintliche Informationsasymmetrie zwischen Versicherten und Versicherung zugunsten letzterer aufzuheben, was zur totalen Überwachung des Nutzungsverhaltens etwa eines Pkw-Halters führen kann. Insbesondere besteht die Gefahr einer weiteren Individualisierung von Versicherungstarifen bis hin zur kompletten Aushöhlung der Versicherungsidee. Auch aus sozialpolitischen Gründen wäre eine solche Entwicklung bedenklich, da günstige Tarife nur noch die erhalten, die für die Versicherung das geringste Risiko darstellen, also diejenigen, die in besseren, von Diebstählen weniger belasteten Wohnvierteln wohnen und über eine eigene Garage verfügen. Die Verweigerung der Systemnutzung könnte mit Einschränkungen des Versicherungsschutzes und mit Mehrkosten verbunden sein. Die intelligente Umgebung wird uns jedenfalls beständig überwachen und wir werden in einigen Bereichen durch tarifliche Begünstigungen dieser Überwachung wohl auch mehr oder weniger freiwillig zustimmen. Eine Nicht-Observation durch die intelligente Umgebung wird man sich wohl nur sehr teuer erkaufen können. Im medizinischen und therapeutischen Bereich wird es eine Vielfalt von Anwendungen geben. Massive ethische Fragen zeigen sich, wenn das Internet der Dinge nicht nur unsere Handlungsumgebung intelligent macht, sondern in gewisser Weise auch unseren eigenen Körper in informatische Austausch- und Steuerprozesse integriert. So findet eine Erweiterung der Vision dahingehend statt, dass es mit Hilfe intelligenter, mit der Außenwelt verknüpfter Implantate und Prothesen einerseits zu einer permanenten Überwachung und Regulierung des Vitalzustands, andererseits aber auch zu Steigerungen körperlicher Potenziale kommen soll. Es findet dabei eine Verknüpfung der Ideen des Cyborgs und des Biofakts statt und damit eine Konvergenz von Informations- und Biotechnologie. Intelligente Implantate vom Kniegelenk bis zum Hirnschrittmacher sollen in ein verbessertes organisches Umfeld implantiert werden und nicht nur verlorene Vermögen wiederherstellen, sondern die physische Leistungsfähigkeit, die Lebensqualität und möglichst auch die Lebensdauer erhöhen. Dabei werden technische Normierungen zusehends auf Gesundheitsvorstellungen mit einer eindeutigen Präferenz der Leistungsfähigkeit übertragen. Es könnten leibliche Rhythmisierungen, Arbeitsanforderungen angepasst werden, die wie beim Piloten eine besonders hohe Aufmerksamkeit und physische Fitness verlangen. Der Mensch wäre in diesem Falle ständig von innen und außen observiert und in seiner physischen Disposition auch manipuliert. Mit Hilfe von Verfahren des sogenannten Neurophysiological, Biocybernetic oder Affective Computing sollen sogar Denkvorgänge und emotionale Zustände erfasst und möglichst manipuliert werden. Das menschliche Leib- und Selbstverständnis würden sich radikal ändern. Der neue Mensch wäre wohl ein anderes Wesen, als wir es sind, und es wäre auch in anderer, nämlich technischer Weise mit der Umwelt und dem System der Gesellschaft verbunden. Die Haut wäre nicht mehr die Außengrenze unseres Leibes und der Mensch wäre ein von außerorganischen Kräften gesteuertes Wesen. In der Krankenpflege und Assistenz von alten Menschen verspricht man sich mit Hilfe solcher Systeme eine Möglichkeit, das Problem des demografischen Wandels in den Griff zu bekommen. Die gesamte dingliche Umgebung wird dabei zu meiner Unterstützung informatisch aufgeladen. Alte Menschen sollen so länger und weitgehend autonom in der eigenen Wohnung leben können. Die Systeme dienen ihnen als Erinnerungshilfen, zum Beispiel für die Medikamenteneinnahme, managen ihren Alltag, beobachten ihre Gesundheit und erbringen über robotische Systeme Pflegeleistung. Die Entlastungsfunktion der Systeme kann schnell in Entmündigungen umschlagen, wenn Ausstiegsoptionen, ich habe es eben schon gesagt, und Handlungsalternativen verschwiegen werden. Die Einrichtung von Assistenzsystemen in der Pflege und Altenbetreuung ist eine Gratwanderung zwischen Entlastung und Entmündigung. Paternalistische Effekte entlasten wohl vor allem die Gesellschaft auf Kosten der Mündigkeit des Individuums. Sie sehen, meine Damen und Herren, die Idee einer Vernetzung der Dinge impliziert zugleich auch die Idee einer Verdinglichung der Welt und des gesamten Lebens. Wenn die Dinge intelligent werden, findet zugleich auch eine Art Emanzipation der Dinge statt. Das heißt, aus der allzeit dienstbaren Welt wird ein Netz, das das Ganze, das heißt, die gesamten individuellen und gesellschaftlichen Prozesse durch permanente Observation, Einmoderierung und sanfte Steuerung reguliert. Alles muss einem Kalkül unterworfen, alles muss berechenbar werden. In einem letzten Schritt wird der Mensch in seiner Körperlichkeit vollkommen diesem Kalkül unterworfen, wobei davon ausgegangen wird, dass auch seelische Prozesse letztlich auf materiellen, quantifizierbaren und berechenbaren Prozessen beruhen und einer allgemeinen Systemintelligenz unterworfen werden können. Vorerst artikuliert sich die Vision eines Internets der Dinge vor allem in Prozessen, wie ich sie zu Beginn meines Vortrags beschrieben habe, also automatisierten Produktionsprozessen etwa. Mittelfristig muss uns aber klar sein, dass wir selbst in unserer körperlichen Substanz ein Teil dieses Internets der Dinge werden und demzufolge auch wie jedes andere Ding behandelt, das heißt berechnet und kalkuliert werden, um harmonisch in das gesellschaftliche Gesamtsystem, das in der informatischen Systemidee quasi gespiegelt wird, eingebettet zu sein. Die Quasi-Beseelung der Handlungsumgebung, die Ausstattung der Gegenstände unserer Umgebung mit einer Wahrnehmung und einem Gedächtnis wird gewiss unser Verhältnis zu den Dingen verändern. Die Revolution eines Internets der Dinge wird für uns enorme Entlastungen bringen, aber gewiss auch Entmündigungen. Tröstlich mag sein, dass wir Letzteres nur selten merken werden. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für den dichten Vortrag und die Einblicke in die schöne neue Welt, die uns da blüht. Meine Damen und Herren, Sie haben wieder Gelegenheit, den Referenten ein bisschen zu löchern, und Fragen zu stellen, auch wenn Sie etwas nicht verstanden haben, das natürlich nachzufassen oder zu diskutieren, anzumerken. Gefällt Ihnen Ihre Zukunft? Ich glaube, was vielleicht nicht so ganz...
Ist eine Sache der Einstellung,
ja. Also, ich glaube, Ich habe die Frage ja bewusst so gestellt. Ich habe nicht gefragt, ob Sie eine andere wollen. Ja? Ich glaube, die stellt sich nämlich nicht. Ja, ja bitte.
Stichwort Landessteuerung.
Ja.
Also, ich würde es vielleicht nochmal fürs Band wiederholen, wenn du gestattest.
Okay.
Ja. Also Sie fragen nach dem Begriff der sanften Steuerung und was das auf lange Sicht bedeutet, nicht nur in der ersten Stufe sozusagen, sondern auch in der Folge. Also ob die Wahrnehmbarkeit der sanften Steuerung nicht, je länger wir damit zu tun haben, dann auch abnimmt. Ja, das ist,
ja. Okay, gut. Also ich, verstehen Sie, in die Zukunft zu schauen, wie solche technischen Entwicklungen akzeptiert werden, ist sehr schwierig. Ich habe das natürlich alles etwas pointiert. Es liegt natürlich auch in der Sache, ne, dass man im Vortrag auch ein paar Probleme besonders hervorhebt. Ich bin da hin und her gerissen. Sehen Sie, also ich sehe auf der einen Seite, dass man sich doch sehr rasch an bestimmte Dinge gewöhnt. Schaden ja auch nicht, entlasten zum Teil ja auch. Es gibt ja auch wirklich sehr, sehr sinnvolle Felder. Also ich will da nicht missverstanden werden, zum Beispiel gerade die sogenannten Assisted Living Systeme, die halte ich für sehr sinnvoll. Kommt immer darauf an, wie sie sozial angebettet werden. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Also vieles, was hier entwickelt wird, ist durchaus sinnvoll. Aber Sie können natürlich immer auch sagen, naja gut, der Mensch hat bisher immer noch ein Organ entwickelt für Problemstellung. Ne? Irgendwann merkt er vielleicht doch, na, da stimmt irgendetwas nicht. Ne? Meines Erachtens kommt das ganz entscheidend darauf an, in welchen Feldern diese Systeme zum angewendet werden, zur Nutzung gelangen. Und ich denke, man sollte sich halt frühzeitig darüber Gedanken machen, dass man unter Umständen auch mal sagt, es gibt bestimmte Bereiche, zum Beispiel im Gesundheitssystem, da wollen wir es nicht haben, aus verschiedenen Gründen. Es gibt aber auch Felder, wo ich sagen würde, da sollten wir diese Systeme unbedingt anwenden, zum Beispiel in der Notfallmedizin. Ne? Oder um ein anderes Feld zu benennen, also Katastrophenmanagement, da gibt es ganz hervorragende Einsatzmöglichkeiten.
Börsengeschäft, da gibt es ein Programm, die machen das
ja. In mit regelmäßigen Katastrophen. Ja, ich meine, was soll man da sagen? Es wird in der Zwischenzeit an der Börse.
Wenn wir es nicht wiederholen, haben wir es nicht auf der Aufnahme. Deswegen möchte ich es gerne versuchen, nochmal aufzuhören, dass ich unterbreche. Also, Sie sagen, spielen auf den Hochfrequenzhandel an und dass das, unser Börsenhandeln. Ordentlich verändert und du fingst an einzusteigen mit den entsprechenden kleinen Katastrophen.
Ja, also immerhin, das ist ein sehr spannendes Feld, das Sie hier benennen. Und in der Tat wird in der Ökonomie genau darüber doch zunehmend intensiv diskutiert, ob man weiterhin also sich auf solche Katastrophen, die bisher sich noch haben, auffangen lassen. Es war ja gerade vor kurzem in New York so ein Fall, wo kein Mensch mehr wusste, warum gehen jetzt plötzlich die Aktienkurse, Gott sei Dank nur für 1,5 Stunden runter. Ne? Es lag an solchen, wir können jetzt sagen Fehlprogrammierung, das ist nicht das richtige Wort. Also die Systeme werden programmiert, können aber natürlich nicht auf historische Ereignisse reagieren. Verstehen Sie? Das ist so, da kann irgendwas vorgekommen sein, das erkundet das System, weil Sie eben nur so ein System mit endlich vielen Daten füttern können. Das konnte das System einfach noch nicht wahrnehmen. Das hat dann natürlich rein rechnerisch zu einem richtigen Verhalten des Systems geführt, das aber vollkommen falsch war, weil Ereignisse eben vollkommen andere waren. Ne? Also politische Ereignisse beispielsweise oder solche Dinge. Ne? Aber es ist ein sehr interessantes Thema, darüber wird Gott sei Dank diskutiert. Wir sind immer noch abhängig von diesen Systemen in der Börse. Ne?
Wird eigentlich regelgeleitet diskutiert, also wird das institutionalisiert? Ich spiele ein bisschen darauf an, dass wir mal eine Debatte hatten in den 80er, 90er Jahren und entsprechende Institute, Akademien gegründet haben, die sich mit Technikfolgenabschätzung beschäftigt haben. Mhm. Es Ansätze gab, das in die entsprechenden Studiengänge auch zu implementieren und das zum Thema der Hochschulen zu machen. Werden genau solche Entwicklungen, wie sie jetzt gerade in dem Vortrag zur Sprache kamen, denn in irgendeiner Weise so bedacht, diskutiert, gibt es, wo ist der, wie sagt man das heute, Think Tank, sagen wir mal hier in Deutschland, der sich über solche Fragen Gedanken macht? Gibt es das?
Naja gut, Think Tank ist vielleicht ein großes Wort, aber immerhin, es gibt in Karlsruhe das ITAS, also das Institut für Technologiefolgen, Abschätzung und Systemanalyse, die machen ja auch Beratung für die Bundesregierung, arbeiten auch für Brüssel und Straßburg regelmäßig, aber wir haben mal drei große Institute gehabt, unter anderem auch eins in Stuttgart von Renn.
Klar.
Das ist abgewickelt worden. Ne? Aber es gibt auch andere Tendenzen, also zum Beispiel ist es so, bei großen informatischen Forschungsprojekten werden sie nicht mehr finden, dass es dazu kommt, dass überhaupt kein Soziologe, Psychologe oder Philosoph mehr dabei ist. Also in den Ausschreibebedingungen wird erwartet, dass auch außertechnische Fachleute, die, sagen wir, doch über Integration von Technologie und so weiter nachdenken, mitbeteiligt werden. Ich kann das jetzt nicht in Prozenten ausdrücken, aber ich würde halt doch sagen, von 8 Stellen ist eine Stelle dabei, für jemanden, der über anderes nachdenken sollte. Ja.
Wobei aber dann das ein Sprichwort greift, wer symbolisch ist, der
Politiker. So ist es ja. Also es gibt Korrumpierung, die Wissenschaft ist korrumpiert, da müssen wir gar nicht drüber reden. Es ist eine der frechsten Lügen, wenn man sagt, die Wissenschaft ist frei. Also ich will es mal so sagen, in den technischen Disziplinen kann das gar nicht gehen, nebenbei erwähnt, weil die ist viel zu teuer. Und es hat durchaus auch ihren Sinn, seinen Sinn, wenn die Industrie so etwas abklopft, ob zum Beispiel bestimmte Entwicklungen vermarktungsfähig sind. Weil, gut, der Daniel Düsentrieb, der macht halt einfach irgendwie weiter, ohne zu fragen, ob sowas überhaupt in der Welt gefragt ist oder ob das sinnvoll ist. Also insofern kann da in meinen Augen Ökonomie durchaus auch so eine Art Sicherung darstellen. Dennoch, Sie sprechen einen ganz wunden Punkt an. Ich habe das selber mal erfahren, kleine Anekdote, in unserem Forschungsprojekt in Stuttgart, da haben wir mal eine Kooperation mit Google gehabt. Und da kommt also der Sprecher vom Forschungsprojekt, sagt, gute Nachricht von Google, wir dürfen publizieren, was wir wollen. Da sagt, schön, dass Sie sagen, steht so im Grundgesetz, aber schön, dass Sie es noch mal sagen. Aber so weit ist es schon. Also es ist ja klar, verstehen Sie, wenn Sie jetzt Chemiker sind, wenn Sie kooperieren mit der BASF, da dürfen Sie doch kein Handlungswissen verraten. Die geben Ihnen doch kein Geld, damit Bayer und Bayersdorf das dann gleich nachmachen kann. Ne? Das ist ja wohl klar. Allerdings gibt es da Tricks, wie man da Publikationen vornimmt, ohne dass das in irgendeiner Weise handlungsrelevant wird. Aber das nicht vertiefen. Ein Kollege von mir hat es mal untersucht, dass man zum Beispiel Laborbedingungen verschweigt und so weiter und so fort.
Ja. Mich würde es interessieren, gibt es hier jemand aus technischen Studiengängen, der Ingenieurstudiengängen? Ja. Sind solche Fragen in Ihren Studiengängen relevant? Wird da über Technikfolgenabschätzung geredet? Werden solche Kooperationen auch, wie Herr Wiegerling sie gerade angesprochen hat, also interdisziplinäres Vorgehen bei solchen Entwicklungen, wird das thematisiert? Ist das bei Ihnen gang und gäbe oder nicht? Nein. Gut, schön, dass wir darüber geredet haben. Warum nicht? Darf ich fragen, welche Rolle Sie haben? Sie sind Master in Informatik, okay. Und es haben sich, glaube ich, noch 3-4 andere Leute gemeldet, ja, Sie? Bitte?
Okay, Sie sagen, das ist keine Zukunftsvision, die wir heute gehört haben, sondern eher eine Zustandsbeschreibung. Ja. Aber nochmal die Frage, also wenn Sie sagen, Sie erleben nicht solche Fragen nach Technikfolgenabschätzung, richtig, in den Studiengängen, und nicht eine Kooperation über die Fachgrenze hinaus, richtig? Und das ist auch nicht Bestandteil in Ihren Lehrplänen. Für mich als Lehrender ist natürlich immer interessant, also Sie sagen, dass Sie sich persönlich diese Fragen stellen, wo sind die Grenzen und was kann ich verantworten und so weiter, das ist sicher sehr, sehr sinnvoll, dass Sie das tun. Für mich als Lehrender ist natürlich die Frage, bringt Ihnen jemanden bei, wie man auf diese berechtigten Fragen denn sinnvoll antwortet? Das eine ist ja, dass Sie auf solch eine Frage, sagen wir mal, mit Ihrem moralischen Empfinden und so weiter reagieren. Das andere ist aber, dass Sie lernen, wie man so etwas systematisch fragt und wie man vielleicht genauer dahin kommt zu einer Antwort, die dann auch belastbar ist über Ihr persönliches Empfinden hinaus. Um sowas sollte es womöglich gehen, aber gut.
Also ich da vielleicht eine Anmerkung machen. Mhm. Meiner eigenen Forschungserfahrung, die Kooperation, wenn denn mal jemand dabei ist aus einem anderen Feld, ja, der so bestimmte Anwendungsszenarien entwickelt und auch bestimmte Fragen stellt, wenn man das tut, findet man eigentlich bei Ingenieuren doch offene, ja, Ohren. Das ist überhaupt keine, ja, Frage. Also im Gegenteil, ich habe das immer wieder erfahren, dass man einen Philosophen nicht notwendigerweise als Spaßbremse sieht, sondern dass man sehr dankbar ist, wenn er sagt, in diesem Feld gibt es die und die Probleme. Intensiviert eure Arbeit besser in das Feld, ne? weil das Feld einfach eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz mit sich bringt. Also das wird eigentlich sehr, sehr gern, zumindest in der Forschung, auch aufgenommen. Und im Gegenteil, also man wird auch das war am Anfang nicht so, aber sagen wir so, nach 2-3 Jahren wird man doch immer häufiger auch mal um eine Stellungnahme gebeten und greift es eigentlich auch gerne auf. Also Ingenieure haben da einen riesen Vorteil, sie sind halt viel, viel unvoreingenommener, wie man das in den Geisteswissenschaften kennt, das muss man ehrlicherweise sagen. Also wenn man sich da angemessen vermitteln kann, dann werden diese Dinge schon aufgegriffen, das ist ganz klar. Ja. Aber es ist in der Tat so, also da gibt es eine Diskrepanz, wie wir gerade festgestellt haben, dass die Ausbildung offenbar relativ frei ist, also ich drücke es mal ganz allgemein aus frei von gesellschaftlichen Perspektiven der Technologie oder psychologische Perspektiven der Technologie, was sich nebenbei erwähnt, auch darin äußert, dass die Lehrstühle, die mal für Informatik und Gesellschaft eingerichtet worden sind, COI war zum Beispiel jemand, der einen solchen Lehrstuhl hatte, zum Teil nicht mehr besetzt werden. Gab mal 4 oder 5 Stück, ich glaube, heute gibt es nur 2. Also ist zurückgefahren worden. Ne?
Es gibt ein paar wenige Ansätze, das auch wiederum zum Thema von Studiengängen zu machen.
Ja.
In den USA gab es parallel im Grunde zu der Entwicklung Technikfolgenabschätzung, OTA, Office of Technology Assessment und so weiter. Also eine Forschungseinrichtung, die nur dazu da war, die Kongressabgeordneten zu beraten bei Fragen neuer Gesetzesinitiativen, die insbesondere technische Probleme betraf. Da saßen 600 Wissenschaftler, ne, die interdisziplinär gearbeitet haben. Etwa zur gleichen Zeit kamen in den USA neue Studienprogramme auf an den Hochschulen und Unis, die hießen STS-Programs, Science, Technology and Society. Also die versuchten genau diese Schnittstellen mit einzubedenken und Ingenieure, Geisteswissenschaftler, Kulturwissenschaftler, Soziologen und so weiter gemeinsam an einen Tisch zu bringen in Studienfächern. Gibt es in Deutschland so gut wie gar nicht. Ein Ansatz, der mir bekannt ist, ist tatsächlich der, den Klaus Kornwachs in Cottbus entwickelt hat mit einem Studiengang, der heißt Kultur und Technik. Da wird genau das versucht, dass man beide Seiten der Medaille betrachtet. Naja,
aber trösten wir uns immerhin in der Forschungspraxis, ich muss es nochmal betonen, hat sich da etwas geändert. Es ist also wie gesagt, ab nicht nur bei Großprojekten, auch schon bei 10 Mitarbeitern, ist eigentlich in jüngster Zeit gleich, ob das von Brüssel ausgeschrieben wird oder jetzt vom BMWF oder wie auch immer. Es ist immer irgendjemand dabei aus der Soziologie, Psychologie, Philosophie. Also da hat sich in den letzten Jahren durchaus was geändert. Das ist nicht mehr so, dass einfach das noch durchgezogen wird, so wie das vielleicht eher in der Ökonomie der Fall ist. Also da hat sich ein bisschen was getan, aber in der Ausbildung, so wie Sie das sagen, offenbar nicht. Im Gegenteil, also man hat zum Teil auch Dinge zurückgefahren. Ich weiß auch nicht, ob zum Beispiel Klaus Grundwachs, ob es da jetzt eine Nachfolge gibt, die ähnlich kompetent ist. Ich vermag das jetzt gar nicht zu sagen. Aber auch da da könnte ich mir vorstellen, dass man das merkwürdigerweise zurückfährt.
Leider. Ja. Es wäre eigentlich ein ideales Feld, gerade auch für die Fachhochschulen, die ja immer schon eine gewisse Praxisnähe haben, dass die sich auf diesem Terrain ein bisschen tummeln. Aber gut, ein winziger Versuch sind manchmal diese Montagabende. Vielleicht sind Sie beim nächsten auch wieder dabei. Da geht es dann gleich mit dem richtigen Begriff weiter. Der Kapitalismus wird uns in 3 Wochen, glaube ich, bedrängen. Vielleicht haben Sie Interesse daran. Schönen Abend. Dankeschön, Klaus Kammer. Herr Kammer.